Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. In den letzten beiden Folgen haben wir uns mit Drogen beschäftigt. Mit illegalen Drogen, ihren Einfluss auf Kriminalität, mit legalen Alkohol und auch uns da angeschaut, wie verursacht das eigentlich Kriminalität. Wir haben dabei festgestellt, was legale und was illegale Drogen sind. Das lässt sich eigentlich gar nicht wirklich sachlich begründen, sondern das ist kulturell bedingt. Alkohol, haben wir gesehen, hat auch viele Folgeschäden für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft und ist trotzdem etabliert, anerkannt und in vielen kulturellen Praktiken, Gewohnheiten, Bräuchen etabliert. Wir haben aber auch gesehen, Drogensucht, das hat auch sehr komplexe Auswirkungen, ist schädlich für die betroffenen Menschen, für das soziale Umfeld und kann auch Kriminalität begünstigen. Also viele negative Auswirkungen und die Frage stellt sich, was ist also zu tun? Wie können wir Drogensucht reduzieren?
Intuitiv liegt es dann oft nahe, dass man sagt, da gibt es eine problematische Handlung, was tun wir? Wir verbieten das Ganze. Aber Verbote sind nun mal keine Zaubersprüche und sie führen ja nicht dazu, dass die Sache weg ist. Mhm. Drogen bleiben ja in der Welt.
Ich finde, das ist auch so ein allgemeiner Befund, glaube ich, den man in kriminalpolitischen Debatten immer wieder sehen kann, dass sehr reflexhaft bei Problemen dann die Idee ist, wir müssen es verbieten, wir müssen die Strafe raufsetzen, wir müssen neue Straftatbestände schaffen. Das ist so naheliegend aus staatlicher Sicht, dass man sagt, wir können auch ein Gesetz entlassen und verbieten es, aber selbstverständlich sind dadurch die Sachen nicht weg, sonst bräuchten wir ja auch keine Polizei, wenn Leute einfach das, was verboten ist, nicht tun würden. Die Sachen sind dann doch etwas komplexer.
Trotzdem ist die Grundannahme der Drogenpolitik, dass der Umgang mit bestimmten Substanzen, und mit Umgang kann man jetzt alles umfassen, also die Produktion, der Handel, der Konsum und alles, was sich noch so drumherum bewegt, steuerungsbedürftig ist. Drogenpolitik ist immer eine Schnittmenge und berührt verschiedene Politikbereiche, beispielsweise Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Innen-, Sozial- und auch Gesundheitspolitik. Deshalb gibt's sehr viele AkteurInnen mit ganz unterschiedlichen Interessen, die in diesem Bereich mitwirken. Und diese Mischung aus unterschiedlichen Interessenlagen hat dann auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts zum Beispiel die Entstehung des globalen Drogenverbots mitbestimmt. Und das prägt ja auch unseren heutigen Umgang mit Heroin, Kokain, Cannabis, sage ich jetzt mal in Maßen, da ändert sich ja gerade was, und eben auch mit weiteren Substanzen.
Es ist ja auch nachvollziehbar, dass wir bei harten Drogen dazu neigen, die zu verbieten, dass man das nicht legal halten will, wenn etwas so schädlich ist. Es gibt in dem Zusammenhang aber das sogenannte Paradoxon der Prohibition, was besagt, dass sowohl das absolute Verbot als auch die völlig unregulierte Legalisierung eigentlich die schlechtesten Umgangsformen mit Drogen sind. Also wenn wir etwas komplett verbieten, dann ist es, wie wir eben schon gesagt haben, dadurch nicht weg. Mhm. Man kann da immer sich auf die USA berufen, als die Alkoholprohibition vorlag. Da wurde trotzdem Alkohol konsumiert, da haben Leute Alkohol selbst hergestellt mit schädlichen Folgen, weil es da nicht so rein ist. Also der Staat hat dann auch keine Kontrollmöglichkeiten mehr. Es kommt eher zu unreinen Drogen und die Leute, die abhängig sind, die konsumieren ja weiter, werden dann dadurch kriminalisiert, dass es komplett verboten ist, unter Strafe steht. Und auch da ist fraglich, wie sinnvoll das ist. Also selbst wenn es gelingen würde, was ja sehr utopisch ist, dass man alle Menschen bestrafen könnte, die gegen das Drogenverbot handeln, selbst wenn man die alle bestrafen könnte, ist ja die Frage, wie effektiv ist das? Also eine Bestrafung, die behandelt ja nicht die Sucht und es ist ja letztendlich die Sucht, die dahinter liegt.
Andererseits ist es so, wenn wir alles einfach erlauben würden, das sehen wir wiederum bei Alkohol, kommt es ja durchaus auch zu einem sehr unkritischen Konsum. Dann wird das Ganze so eine totale Normalität. Wir finden in der Werbung, Bierwerbung, Weinwerbung, Spirituosenwerbung, das sehen wir einfach so, wenn wir einen Fernseher anschalten oder irgendwie im Internet uns bewegen. Wir sehen, dass in manchen Regionen, in denen Weinbau betrieben wird, gibt es sogar sowas wie eine Weinkönigin oder ein Weinkönig, wo ja irgendwie das sogar gefeiert wird und wo das dann ganz natürlich ist. Dann gibt es Weinproben. Das ist auch sozial-kulturelles Event. Man trifft sich, um zu trinken. Denken wir dann an Oktoberfest oder an Karneval, da ist es ja tatsächlich ein legitimes Besäufnis. Also es ist klar, wenn man da hingeht, geht es eigentlich darum, wie sehr kann ich mich betrinken? Für viele natürlich auch nicht für alle. Und wir sehen, dass da eben hohe Folgekosten entstehen durch Gesundheitsprobleme, Probleme, die entstehen durch bei Nikotin und Alkohol jetzt zum Beispiel, aber im Podcast zu Alkohol und Kriminalität haben wir auch gesehen, dass eben auch das einen hohen Einfluss auf das Kriminalitätsgeschehen hat, weil sehr viel Kriminalität eben unter Alkoholeinfluss stattfindet.
Also das ist quasi das andere Extrem zum kompletten Verbot, wenn wir es einfach komplett erlauben, völlig unkritisch. Und das sehen wir so in unserem Umgang mit Alkohol, Nikotin. Mhm. Früher war das ja auch nochmal so normal, überall zu rauchen, drinnen vor Kindern. Es gab die Werbung im Kino, da hat sich ja auch schon ein bisschen was getan, aber wir sehen, diese Normalität, die dann einkehrt, die bedingt selbstverständlich auch, dass es dann auch einen hohen Konsum gibt. Und das meint dieses Paradoxon der Prohibition, dass wir beide Extreme nicht gut nutzen können, um einen guten Umgang mit Sucht und Drogen zu erlangen. Also sowohl komplette Verbot als auch komplette unkritische Legalisierung sind schwierig.
Das spricht doch vielleicht für eine goldene Mitte. Also wenn das eine und das andere Extrem nicht so richtig weiterhelfen, fragen wir uns doch mal, wie bekommt man denn so einen Mittelweg vielleicht hin? Und da sieht man, das ist gar nicht so einfach. Auf manche Bereiche hat ja auch der Staat überhaupt keinen Einfluss.
Mit einer kompletten Legalisierung würde man letztendlich ja auch bestimmte Anbaumärkte dann in anderen Ländern unterstützen, könnte man sagen. Also das wäre selbst, wenn wir versuchen, so eine goldene Mitte, also eine Legalisierung mit viel Kontrolle und Regulation hinzubekommen, können wir einfach nicht das regulieren, was in anderen Ländern passiert und dann auch den Drogenkonsum bei uns beeinflusst.
Was machen wir jetzt als Kriminologinnen? Wir gucken mal, wie ist denn die Lage in anderen Ländern, weil wir versuchen auch da etwas zu lernen. Und jetzt fragt man mal, wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Und dann denkt man bei Drogen auch aufgrund der geografischen Nähe vielleicht auch erstmal an die Niederlande, weil man da so ein bisschen im Ohr hat, ah, da ist doch Cannabis legal. So ist das gar nicht. Cannabis ist nicht legal in den Niederlanden. Da wird es vielmehr auf eine gewisse Weise toleriert und geduldet, indem nämlich der Verkauf und der Konsum von kleineren Mengen einfach nicht strafrechtlich verfolgt werden. Das kommt mit ganz vielen Graubereichen. Also da gibt es dann sehr viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Das hat sicherlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass die Polizei in den Niederlanden ganz anders aufgestellt ist. In Deutschland gibt es das sogenannte Legalitätsprinzip. Also ein Polizist, eine Polizistin, die auf etwas aufmerksam wird, muss das verfolgen und kann das nicht einfach nicht sehen. In den Niederlanden gibt es das Opportunitätsprinzip. Da können PolizistInnen in bestimmten Bereichen bei einer bestimmten Schwere eben auch entscheiden, okay, wir müssen das jetzt nicht weiter verfolgen. Was verboten ist in den Niederlanden, sind der Anbau und der Verkauf in größeren Mengen. Und das wird dann auch verfolgt. Coffeeshops machen sich also eigentlich strafbar. Auch wieder so ein Graubereich. Aber die Konsumierenden können legal konsumieren.
Also auch nicht so eine optimale Lösung, wie sich zeigt. Was man hier aber verhindert, könnte man sagen, ist, dass die DrogenkonsumentInnen strafrechtlich verfolgt werden, jedenfalls in Bezug auf Cannabis. Weitreichender sind die Regelungen in Portugal. Das ist ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut, denn Portugal ist ein Land, was vor über 20 Jahren sehr weitreichend legalisiert hat. Hier sind Besitz und Konsum von 10 Tagesrationen legal und das betrifft auch harte Drogen. Also hier geht es nicht nur um Cannabis. Um das mal ganz explizit zu sagen, es ist legal, 25 Gramm Marihuana zu besitzen, 10 Pillen Ecstasy, 2 Gramm Kokain, 1 Gramm Heroin. Also wir haben hier auch harte Drogen, die legal sind in einer bestimmten Menge. Der Besitz oder Konsum über diese Mengen hinaus, das stellt auch keine Straftat dar, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Und so eine Einstufung hat ja auch weitreichende Konsequenzen im Umgang. Was folgt daraus? Wie sehr wird das registriert? Welche weiteren Benachteiligungen habe ich dadurch? Das gilt sowohl für harte als auch für weiche Drogen. Und man könnte sagen, Portugal hat einen Weg gewählt, wo nicht kriminalisiert werden soll, also wo das Suchtverhalten, das Vorliegen einer Drogensucht nicht mit dem Strafgesetzbuch behandelt werden soll, nicht als Kriminalität in erster Linie verstanden wird, sondern eher als Krankheit. Das ist dann auch eingefasst in einem umfassenden Konzept. Also einmal diese weitreichende Legalisierung ist so ein Teil, auf der anderen Seite aber auch der Versuch, noch viel mehr über Therapiemöglichkeiten zu unterstützen, also viel mehr Hilfsmöglichkeiten, Ausstiegsmöglichkeiten anzubieten. Für die Polizei ist dabei die Aufgabe, dem großen Drogenhandel nachzugehen und nicht so sehr den KonsumentInnen. Also das ist wirklich ein Perspektivwechsel, könnte man sagen, der kennzeichnend ist hierfür.
Und der auch relativ viel polizeiliche Ressourcen ja wieder freigibt, wenn man diese vielen kleinen Vorfälle nicht verfolgen muss, dann hat man Kapazitäten gewonnen für die größeren.
Ja, und man könnte vielleicht auch sagen, für die richtige Polizeiarbeit. Denn wenn wir sehen, es ist Sucht, ist eine Krankheit, es ist ein soziales Problem dahinter, dann ist da auch Polizei gar nicht richtige AnsprechpartnerIn, sondern dann sollte es auch die jeweiligen Expertisen machen, die im Bereich der Therapie und dergleichen tätig sind. Damit hat Portugal Veränderungen geschafft. Lissabon wurde früher als Drogensupermarkt Europas genannt. Das ist heute anders. Es hat sich sehr viel getan. Fokus liegt im Umgang mit Drogensucht auf Therapien und weitere Hilfen. Es gibt leider keine richtige Evaluation, also keine richtige wissenschaftliche Untersuchung, die das von Anfang an mal so begleitet hat. Dennoch lässt sich aus einigen Zahlen ablesen, dass diese Veränderung der Drogenpolitik auch weitreichende Auswirkungen hat.
Genau, was für Auswirkungen sind das? Es gibt tatsächlich weniger Beschlagnahme von Heroin und Kokain. Es werden weniger drogenbezogene Delikte registriert und es kommt zu weniger Drogentoten. Die Drogenbehandlungen sind auch zurückgegangen. Was die gesundheitlichen Auswirkungen anbelangt, gerade HIV-Infizierung ist ein Thema bei Drogenkonsumierenden. Da ist tatsächlich unter den HIV-Infizierten in Portugal die Anzahl der Drogenkonsumierenden zurückgegangen. Allerdings sind die Preise für Opiate und Kokain nicht gesunken. Also so ein bisschen diese Hoffnung, dass man da auch einen Markt so ein bisschen unattraktiver macht, das hat nicht ganz funktioniert. Wie sieht's eigentlich aus mit der Drogenpolitik in Deutschland? Die hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz deutlich verändert. In den 1970er und 80er Jahren war das oberste Ziel die konsequente Verhinderung von jeglichem Drogenkonsum. Also das sollte einfach komplett nicht passieren, Punkt. Man hat dann auch zur Voraussetzung von Hilfeleistungen gemacht, dass jemand erst dann Hilfe erhalten kann, wenn er oder sie dokumentieren kann, dass er oder sie jetzt abstinent ist, was eigentlich ein bisschen widersprüchlich erscheint, ne? Weil wenn jemand Hilfe braucht, weil er es nicht schafft, loszukommen, soll aber erst mal sagen, ja, ich bin jetzt schon eine Weile weg, jetzt kann ich Hilfe kriegen. Da merkt man, da war sehr viel Problematik dahinter.
Das ist diese Idee auch des Verbots irgendwo, die genau. Da doch noch sehr innewohnt. In den 90er Jahren hat sich das gewandelt hin zu einer eher akzeptierenden Drogenpolitik. Und das bedeutet nicht, man lässt alles einfach legal laufen und akzeptiert jetzt einfach, dass es Drogensucht gibt, sondern dass man erstmal annimmt, es ist eine Sucht, die vorliegt. Wir können nicht mit Repression, erzwungener Abstinenz viel erreichen, sondern wir müssen die betroffenen Personen ja als PatientInnen auch ansehen und behandeln. Das wiederum ist ein Ansatzpunkt von Befürwortern und Befürworterinnen einer legalen Regulation von Drogen, also die Debatte um Legalisierung, die in dem Zusammenhang vielleicht hilfreich sein könnten, die gehen auch mit diesem langsamen Perspektivwechsel einher. Also wir haben dann Debatten über Entkriminalisierung auch, dass es nicht das Strafrecht sein soll, mit dem man hier reagiert und ob es auch Möglichkeiten gibt der legalen Regulierung. In den letzten Jahren hat sich hier nochmal viel geändert. Wir haben die medizinische Verwendung von Cannabis. Zu Cannabis werden wir gleich auch noch etwas ausführlicher eingehen. Es gibt Drogenkonsumräume, auch das so Graubereiche, wo es möglich ist, Drogen zu konsumieren. Die werden da nicht ausgegeben oder verkauft, aber Drogensüchtige können diese Räume aufsuchen und bekommen dann eine saubere Umgebung, bekommen saubere Spritzen beispielsweise. Und die Idee dabei ist auch, dass man auch in Kontakt kommt, also dass es da auch Ansprechpersonen gibt, SozialarbeiterInnen, dass man so auch eine Möglichkeit bietet, vielleicht doch auch weiterreichende Hilfe anzunehmen. Diese Drogenkonsumräume gibt es in vielen Städten, sind ein bisschen Graubereiche auch.
Das Drug-Checking wird dann da auch oft angeboten. Das heißt, wegen des illegalen Marktes gibt es ja keine Qualitätskontrolle. Ich kann also nicht wissen, ist meine Substanz, die ich gleich konsumieren möchte, gestreckt mit irgendwas, was gesundheitsschädlich ist. Dann kann ich diese Menge dort abgeben und dann wird das untersucht im Labor und geguckt, ist da irgendwas drin, was den Körper noch mehr schädigt als die Droge selbst, sage ich jetzt mal. Und das ist etwas, was hier auch nochmal für eine gewisse Sicherheit im Konsum sorgt.
Ja, ist aber auch umstritten. Es wird ja auch überlegt, wie weit kann man das auch ausweiten, dass man auch in bestimmten Feierzonen so etwas anbietet, so im Nachtleben, dass da Leute so einen Schnelltest machen können. Und KritikerInnen sagen, na ja, würde man damit aber nicht auch so grünes Licht geben, wenn da jetzt nicht auffällige Sachen drin gefunden werden. Ist ja trotzdem noch super schädlich, was die Leute dann da konsumieren, und würde das nicht eine falsche Botschaft senden, dass man dann sagt, kannst du ruhig konsumieren, ist nicht schädlich. Ja. Also es ist auch sehr umstritten, aber die andere Seite führt halt an, es ist aber eine Möglichkeit, diese unreinen Drogen stärker zu finden und den Leuten dann auch eine Rückmeldung zu geben, damit sie sich nicht stark verunreinigte Drogen zuführen. Ja, und zuletzt die Teillegalisierung von Cannabis, auf die wir gleich nochmal näher eingehen. Ferner gibt es seit vielen Jahren Opioid-Substitutionsbehandlungen, also Methadon-Programme, relativ bekannt. Allerdings ist dieser Ersatzstoff Methadon nicht für alle so erfolgreich. Und da ist ganz interessant die kontrollierte Heroinabgabe, etwas, was es auch in Deutschland nach einem Modellprojekt in vielen Städten gibt. Die Schweiz war da Vorbild. Da gibt es seit vielen Jahrzehnten weitreichende Möglichkeiten der kontrollierten Heroinabgabe. Und was dahinter steht, ist die Abgabe unter bestimmten Bedingungen von Heroin, welches dann auch in solchen Drogenkonsumräumen konsumiert wird. Also man gibt nicht einfach so Heroin aus und die Leute gehen damit weg, sondern es ist nur für einen bestimmten Personenkreis gedacht, die zuverlässig sind, zu einer bestimmten Uhrzeit kommen, mit denen man quasi so zusammen auch arbeiten kann, die selbstverständlich auch süchtig sind. Also es wird nicht ausgegeben an Leute, die nicht süchtig sind. Und die bekommen dann in diesem kontrollierten Setting Heroin und sind dann in der Lage, ganz normal teilweise sogar zu arbeiten, ihrem Tagesablauf nachzugehen, sich um andere Menschen zu kümmern, also ein normales Leben zu führen, ohne dass den ganzen Tag eigentlich im Kopf kreist, wie komme ich jetzt an den Stoff? Und das ist für Leute, die es halt nicht geschafft haben, wirklich einen erfolgreichen Entzug zu durchlaufen, wo auch Methadon nichts bringt, für die kann das eine Möglichkeit sein, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ohne Straftaten zu verüben und zeigt auch nochmal, dass es auch Wege gibt, mit einer bestimmten Droge dann auch zu leben.
Cannabis haben wir jetzt schon öfter angesprochen, dass wir über diese Teillegalisierung sprechen möchten, die es ja relativ frisch seit dem 1. April 2024 gibt. Die wurde natürlich sehr viel länger vorher diskutiert. Es ging immer um die Frage, soll man da legalisieren, teillegalisieren, wie sieht es aus? Im Jahr 2020 sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung von der CSU, Daniela Ludwig, Cannabis ist kein Brokkoli und sie wolle keine dritte Volksdroge neben Nikotin und Alkohol und hat sich deshalb sehr dagegen ausgesprochen.
Und das ist ein sehr prominenter Satz, glaube ich, weil sie es so formuliert hat. Es gibt dazu auch so einen Song, es wurde viel aufgegriffen in der Satire. Aber ich finde, es spiegelt auch ganz gut wieder, wie die Debatten auf politischer Ebene lange waren. Nämlich, dass man wirklich absolut das nicht wollte, über irgendeine Form von Teillegalisierung zu sprechen.
Was ist denn das Ziel von so einer Teillegalisierung? Warum hat man das überhaupt diskutiert? Weil man so eine Möglichkeit sah und sieht, dass man unkontrollierten Handel und auch Konsum über einen illegalen Markt eindämmen kann. Der Wunsch ist auch, dass man die organisierte Kriminalität, die dahinter steckt, reduziert und dass man den Jugendschutz verbessern kann. Dann sind verschiedene Schritte aufeinander gefolgt. Zum einen steht das Cannabis jetzt nicht mehr im Betäubungsmittelgesetz. Aktuell ist das Folgeproblem, dass es sehr viel leichter ist, sich das jetzt ärztlich verschreiben zu lassen und dadurch entsteht eine starke Zunahme.
Gerade sehen wir viel Kritik so aus der Praxis oder Probleme, die dann so aufkommen, die sicherlich auch einfach mit der Umstellung so zu tun haben, dass Apotheken beispielsweise jetzt sagen, sie müssen das so oft rausgeben, sie machen sich Sorgen, ob es hier so Missbrauch gibt und die Leute, die es eigentlich brauchen, quasi es da bald einen Engpass gibt, dass die das dann nicht mehr bekommen. Vielleicht auch eine Frage der Regulierung des Angebotes. Das können wir ja gerade noch nicht so ganz absehen.
Und was ist in der Teillegalisierung jetzt konkret passiert? Es ist so, dass jetzt in Deutschland Erwachsene bis zu 25 Gramm in der Öffentlichkeit bei sich haben dürfen. Das ist also jetzt die gleiche Menge, die wir in Portugal ja schon seit einigen Jahren sehen. Und zu Hause dürfen sie 50 Gramm besitzen und 3 Pflanzen. Wenn man diese Menge überschreitet, im Rahmen von mehr als 5 Gramm, also dann insgesamt 30 Gramm unterwegs dabei hat oder 10 Gramm mehr zu Hause, also 60 Gramm, dann gilt das Ganze als Ordnungswidrigkeit. Und wenn man eine noch größere Menge hat, dann gilt es weiterhin als Straftat. Da kann man dann eine Geldstrafe oder bis zu 3 Jahre Haft bekommen.
Das finde ich auch einen interessanten Punkt hierbei, wie das gelöst wurde und auch ein Versuch der Entkriminalisierung. Mhm. Also wir müssen uns ja immer dabei auch bewusst sein, dass es sehr viel ausmacht, ob etwas als Ordnungswidrigkeit oder als Straftat verfolgt wird. Mhm. Wir haben das etwas ausführlicher in der Folge Fahren ohne Fahrschein ja auch schon mal diskutiert. Inwiefern es im Bundeszentralregister dann festgeschrieben ist, das kann ja weitreichende Folgen haben. Bekomme ich dann vielleicht einen Ausbildungsplatz nicht? Bekomme ich eine Arbeitsstelle nicht? Also das macht schon sehr viel aus, dass man sagt, wenn das im kleinen Bereich ist, wo man die Grenzen über überschreitet, dann ist es eine Ordnungswidrigkeit und die größeren Mengen, die will man aber weiter verhindern und das reguliert man mit dem Strafrecht. Mhm. Finde ich eigentlich eine ganz interessante Lösung.
Wie kann ich denn jetzt eigentlich zu diesem Cannabis überhaupt kommen und auch zu den Pflanzen? Den Cannabis-Samen für den privaten Eigenanbau darf ich aus EU-Mitgliedstaaten mitbringen oder ich kann ihn online bestellen. Und wenn ich es nicht selber anbaue, kann ich es nur über Anbauvereinigungen beziehen. Da muss ich dann Mitglied werden. Das wird diskutiert als sogenannte Social Clubs.
Insofern gibt es noch keinen kommerziellen Handel, also man kann das nicht in irgendwelchen Läden kaufen, sondern das ist gerade sehr stark reglementiert im Rahmen dieser Social Clubs, zu denen es auch noch viele weitere Regelungen gibt. Das führt jetzt hier zu weit, aber es ist geplant, dass auch ein kommerzieller Handel aufgebaut werden soll. Dafür wird es aber erst Modellversuche geben und die sollen auch wissenschaftlich begleitet werden.
Das mit dem Handeln ist weiterhin eingeschränkt. Für Minderjährige ist und bleibt es so, dass der Erwerb, Besitz und Anbau verboten sind, aber sie werden nicht strafrechtlich verfolgt, sondern das Ganze wird dann durch das Jugendamt begleitet, wenn hier was auffällig wird.
Finde ich auch interessant an der Stelle. Das hat auch, finde ich, viele Folgen damit, wie wir hier mit Kindern und Jugendlichen umgehen, dass man auch sieht, wenn Kinder und Jugendliche das konsumieren, das wird nicht toleriert. Das wird hier nicht gesagt, Cannabis ist ungefährlich und können auch Jugendliche zu sich nehmen. Es wird ja strikt verboten. Aber wenn sie es konsumieren, dann ist das eher ein auffälliges, ja, Suchtverhalten, könnte man sagen. Und es wird nicht mit dem Strafrecht oder dem JGG gelöst, sondern da sollen dann halt wirklich die Erziehungsstellen dran. Finde ich auch eigentlich eine interessante Überlegung, das so zu lösen und hat auch wiederum weitreichende Konsequenzen. Also ich kenne auch Leute, die beispielsweise damals, als sie fertig waren mit der Schule, einen Ausbildungsplatz nicht bekommen haben, die beispielsweise gern zur Polizei gegangen wären, aber die halt mal mit Cannabis erwischt wurden, dadurch einen Eintrag hatten und deswegen kamen viele Sachen nicht in Frage. Also auf so etwas wirkt sich das ja gerade in jungen Jahren aus, wenn man noch so sein ganzes Berufsleben auch vor sich hat.
Warum sprechen wir noch von einer Teillegalisierung und nicht einfach von einer Legalisierung? Weil es eben weiterhin sehr stark reglementiert bleibt. Man darf zum Beispiel auch nicht überall kiffen, also Cannabis konsumieren. Schulen, Kitas, Spielplätze sind ausgenommen. Da darf nicht, auch nicht in der Nähe gekifft werden. Man darf auch nicht tagsüber in der Fußgängerzone und auch nicht in der unmittelbaren Nähe von Minderjährigen Cannabis konsumieren.
Wird auch gerade sehr diskutiert, wie weit das überhaupt möglich ist, so umzusetzen. Ja. Also das sind alles so Punkte, wo in der Praxis wahrscheinlich jetzt erstmal Erfahrungen gesammelt werden müssen und wo es sicherlich auch nochmal veränderte Regelungen in den nächsten Jahren geben wird.
Was strafbar bleibt, ist das Dealen und an Minderjährige zu verkaufen ist auch weiterhin, das ist auch bisher schon so, strafverschärfend.
Was auch interessant ist, ist die sogenannte Amnestie, also frühere Verurteilungen wegen Besitz oder Eigenanbau bis 25 Gramm oder maximal 3 Pflanzen, können aus dem Bundeszentralregister nun gelöscht werden. Also Handlungen, die heute legal sind, aber die früher unter Strafe standen, die können aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden. Und auch laufende Straf- und Ermittlungsverfahren sollen beendet werden, die etwas bestrafen, ermitteln, was jetzt legal ist.
Das führt übrigens zu einer sehr starken Belastung, gerade in den Staatsanwaltschaften. Im Rahmen eines Forschungsprojektes sind wir da gerade auch in Kontakt und da hört man, dass diese ohnehin schon sehr hohe Arbeitsbelastung, die dort ja vorherrschte, ist im Moment nochmal gesteigert, weil eben diese Amnestieregelung dazu führt, dass man wirklich alle Verfahren sich nochmal angucken muss. Die Gewerkschaft der Polizei befürchtet, dass auch für die Polizei mehr Arbeit kommen könnte. Das klingt jetzt erstmal widersinnig, weil man denkt, naja, die haben noch weniger zu tun. Es ist doch gerade gesagt worden, es wurde teillegalisiert, aber durch Stichwort Legalitätsprinzip haben die ja nicht die Möglichkeit, die Dinge einfach so schleifen zu lassen. Und alle Fälle, in denen eben unklar ist, ist es wirklich Cannabis, was da dabei ist, sind es wirklich nur 25 Gramm oder sind es 25,3? Ich mache natürlich jetzt absichtlich einen besonders niedrigen Wert. Da gibt es also sehr viel Regelungsbedürfnis.
Sind wir in der Nähe von der Schule jetzt eigentlich oder nicht?
Richtig, ne? Genau. Ja. Wie weit muss ich einen Zollstock rausholen und das genau abmessen? Also da gibt es sehr viel, was hier auch noch eine Rolle spielen kann.
Ich glaube, insgesamt kann man sagen, Cannabis-Teillegalisierung, wie wir sie jetzt kennen, da wird sich sicherlich noch vieles tun in den nächsten Jahren und nachgebessert werden. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Schritt Richtung einer kontrollierten Legalisierung. Das ist auf jeden Fall eine Umkehr zu all diesen Debatten, die wir die letzten Jahrzehnte hatten im Umgang mit Cannabis. Und ich finde das eigentlich erstmal spannend, dann auch zu beobachten, was für Folgen, auch positive Folgen daraus auch entstehen können.
Wie ist denn jetzt insgesamt die Situation der Drogenpolitik und des Umgangs mit Drogen in Deutschland zu betrachten. Da gibt es vom Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik einen alternativen Drogen- und Suchtbericht, der im Jahr 2023 feststellte, dass insgesamt zu wenig gegen den Konsum von Drogen getan wird. Es fehlt an einer wissenschaftlichen und evidenzbasierten Gesamtstrategie und man stellt fest, dass diese Einteilung in legale und illegale Substanzen, mit denen wir uns ja auch im vorletzten Podcast beschäftigt haben, eher willkürlich geschieht.
Es wird insbesondere auch zu wenig bei der Alkoholprävention getan und auch in Bezug auf E-Zigaretten. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Vapes, die ja gerade auch an junge Menschen sich richten, so von der Werbung her, haben vielfältige Probleme. Diese Einweg-Vapes sind sehr kostengünstig, haben Batterien, die werden meist über den Restmüll entsorgt. Also da sind auch Umweltprobleme mit verbunden. Und was auffällig ist, was in diesem Bericht auch betont wird, dass gerade InfluencerInnen und RapperInnen für Vapes werben und dabei ganz gezielt auch Kinder und Jugendliche ansprechen, ein junges Publikum. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, denn eigentlich geht der Konsum von Alkohol und normalen Zigaretten bei Jugendlichen zurück. Die werden eigentlich immer vernünftiger am Drogenumgang. Aber bei E-Zigaretten, da steigt der Gebrauch. Und das ist eine große Gefahr, wo in diesem Bericht auch dafür sensibilisiert wird, dass hier von der Politik nachgebessert werden muss, dass bestimmte Werbung beispielsweise auch verboten werden. Und ferner wird auch darauf hingewiesen, dass die Versorgung von drogenkonsumierenden Menschen, also die psychosoziale medizinische Versorgung, noch sehr lückenhaft ist und hier auch viel Bedarf für Nachbesserung gesehen wird.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, sowohl legale als auch illegale Drogen haben individuelle und soziale Risiken, besonders wenn sich eine Sucht entwickelt. Kriminalität ist nur eins dieser Risiken. Man hat lange versucht, mit Verboten zu arbeiten, da gibt es aber einen Widerspruch. Sowohl eine unkontrollierte Legalisierung als auch das strikte Verbot führen nicht dazu, dass Drogensucht reduziert wird. Die alternative Drogenpolitik abseits einer Repression versucht dabei, dass man Drogensüchtige nicht kriminalisiert, sondern sie als PatientInnen sieht und unterstützt. Die Ansätze in Deutschland und die Entwicklung bei der Teillegalisierung von Cannabis weisen in diese Richtung. Trotzdem betont der alternative Drogen- und Suchtbericht, dass eine Gesamtstrategie fehlt und mehr getan werden muss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.